Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Schwerelos schweben. Das können Astronauten im All. Aber man kann Schwerelosigkeit auch hier unten auf der Erde fühlen. Wie das geht, dazu später mehr hier in der Sendung. Wir erklären dann, wie ein Exoskelett dafür sorgt, dass man die Gravitation hinter sich lässt. Ein bisschen zumindest. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Hallo. Wissenschaftsdiplomatie. Die ist in den vergangenen Jahren weltweit immer wichtiger geworden. Science Diplomacy sagt man auch dazu. Und hinter dem Begriff verbirgt sich die Zusammenarbeit von Forschenden und Wissenschaftsorganisationen verschiedener Länder. Das dient dann nicht nur der Forschung und der Wissenschaft, sondern soll auch diplomatische Funktionen erfüllen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in dieser Woche als Wissenschaftsdiplomat unterwegs. Und zwar in Japan, heute in der Millionenstadt Osaka. Mit dabei ist auch die neue Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär. Und mit dabei ist auch unser Korrespondent Steffen Wurzel. Mit ihm habe ich gesprochen und wegen der Zeitverschiebung haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Hier läuft seit April die Weltausstellung Expo. Auf dem Gelände der Expo hat Frank-Walter Steinmeier heute den sogenannten Nationentag Deutschland eröffnet, also den deutschen Thementag, kann man sagen, gewidmet Deutschland und dem deutschen Pavillon hier, dem deutschen Expo-Beitrag. Ja, und diese Weltausstellung steht unter dem Motto Designing Future Societies for Our Lives. Also frei übersetzt eine Art, man kann sagen, Leitfrage. Wie gestalten wir denn bitte künftige Generationen so, dass sie lebenswert sind? Ja, und das hat natürlich sehr viel zu tun mit Wissenschaft, mit Forschung, mit Stadtplanung, mit soziokulturellen Fragen und natürlich auch viel mit technischer Forschung. Und so passt es eben, dass der Bundespräsident hier auf seiner Japan-Reise viel über Wissenschaft und Forschung spricht. Er hat auch die neue Bundesministerin eben dabei für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär, und eine mehrköpfige Wissenschaftsdelegation.
Ja, Stichwort Raumfahrt, das ist ja auch eines der großen Themen auf dieser Reise, also die Zusammenarbeit in der Weltraumforschung und in der Raumfahrt zwischen Japan und Deutschland. Wieso ist das für die Reisedelegation so wichtig, das Thema?
Ja, ich konnte darüber sprechen mit Matthias Maurer, dem deutschen ESA-Astronauten, der heute hier dabei war bei dieser deutsch-japanischen Veranstaltung zum Thema Weltraumforschung.
Ich denke, die Raumfahrt hat jetzt den Durchbruch geschafft, ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Es wird anerkannt, was wir leisten, dass es ohne Raumfahrt nicht mehr geht. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt auch im Bereich des Militärischen, dass Raumfahrtassets ganz, ganz wichtig sind. Also Starlink, die Konstellation, ist natürlich nicht mehr wegzudenken. Das haben die Politiker erkannt. Deswegen wird jetzt auch massiv hoffentlich in die Raumfahrt investiert werden.
Also Japan und Deutschland wollen da gemeinsame Wege gehen.
Wo wird da schon konkret zusammengearbeitet in diesem Feld der Raumfahrt?
Na, in vielen Bereichen. Was heute ganz stolz vorgestellt wurde von der deutschen Delegation und von der japanischen, das wird sein die sogenannte MMX-Mission. Das ist die Mars Moons Exploration Mission. Also eine Weltraummission, die nächstes Jahr schon losgehen soll. Sie widmet sich der Erforschung der Marsmonde, vor allem des Marsmonds Phobos.
Bei der Reise nach Japan, da ist auch Dorothee Bär von der CSU mit dabei. Mit ihr haben wir jetzt zum ersten Mal eine Ministerin für Raumfahrt. Wie schlägt sie sich auf der Reise?
Ja, Dorothee Bär ist ja im politischen Berlin überhaupt keine Unbekannte. Sie ist bekannt als engagierte und energische Frau, die vorangeht mit ihren Themen. Und genauso tritt sie hier natürlich auch auf. Also protokollarisch ist sie hier auf der Reise neben dem Bundespräsidenten natürlich nur in der zweiten Reihe. Aber man merkt einfach, dass Dorothee Bär hier tatsächlich brennt für die Themenbereiche ihres Ministeriums und vor allem eben für die Raumfahrt. Das betont sie hier immer wieder. Ich hatte kurz Gelegenheit, mit Dorothee Bär zu sprechen. Das hat sie mir gesagt zum Thema deutsch-japanische Weltraumzusammenarbeit.
Wir passen gut zusammen, weil uns die Themen wie Souveränität und Resilienz wichtig sind, weil uns auch gemeinsame Werte wichtig sind und weil wir aber auch sehr gute wissenschaftliche Forschungskooperationen haben.
Zum japanischen Weltraumminister, der übrigens sehr gut Deutsch spricht, hat sie einen tollen Draht, das hat man hier gemerkt. Wenn sie zurück ist aus dem fernen Japan in Berlin, muss sie sich dann in den nächsten Monaten und Jahren natürlich auch durchsetzen. Gegen Widrigkeiten, gegen Sparzwänge, also da ist dann die große Frage, die wir als beobachtende Journalisten uns natürlich auch stellen, wie setzt Dorothee Bär, die Raumfahrtministerin, diese persönliche Energie und das Engagement um in echte Politik? Größtes Problem, was ich jetzt ganz kurzfristig sehe, ist tatsächlich schon ganz vieles aus dem Bereich der Raumfahrt in Deutschland innerhalb der Bundesregierung, liegt bisher noch im Bundeswirtschaftsministerium. Und dort ist man, gelinde gesagt, nicht besonders scharf drauf, diese Zuständigkeiten und das zugehörige Geld ans Ministerium von Frau Baeser so einfach abzugeben.
Sagt unser Korrespondent Steffen Wurzel. Er begleitet die deutsche Wissenschaftsministerin auf ihrer Reise in Japan. Dort geht es vor allem um die Raumfahrt. Und wir bleiben jetzt auch noch ein bisschen im Weltall. Morgen Abend startet nämlich eine neue Weltraummission. Wobei einige der Namen eher nach Meeresbiologie klingen. Die Newcomer-Weltraumfirma Starfish, also Seestern, die will nämlich einen Satelliten ins All schicken, der auf den Namen Otter hört. Dieser Otter soll dann an einen anderen Satelliten andocken, und zwar in einer niedrigen Erdumlaufbahn, was eine Premiere für die private Raumfahrt wäre. Was Starfish damit erreichen will, erklärt Guido Meyer.
Die Firma Starfish Space aus Seattle im US-Bundesstaat Washington gibt es erst seit 6 Jahren. Bei der Gründung war der Name Programm, so wie ein Seestern mit seinen Fangarmen das ökologische Gleichgewicht an einem Riff aufrecht erhält, will das Unternehmen das Gleichgewicht in der Erdumlaufbahn wahren und sie von Müll befreien. Und so ging 2023 bereits ein erster Satellit an den Start, der jedoch fehlschlug. Nun der zweite Versuch mit OtterPup 2, frei übersetzt dem zweiten Welpen des Otters.
OtterPup 2 ist ein kleiner Demonstrationssatellit. Er ist ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Wer stark genug ist, könnte ihn wie eine Hantel schwingen.
Jesse Adams ist der Chefingenieur der Mission OtterPup 2 bei Starfish Space. Ein Pup, also Welpe, ist der Satellit, weil spätere Exemplare der Baureihe Otter noch größer werden sollen. Aber erst einmal will die Firma zeigen, dass es überhaupt möglich ist, in nur etwa 500 Kilometern Höhe 2 Satelliten aneinander zu docken.
Eine so niedrige Erdumlaufbahn erschwert das. Es gibt dort noch Luftwiderstand durch die Atmosphäre, dem wir entgegensteuern müssen.
In der viel höheren geostationären Umlaufbahn, also in 36.000 Kilometern Höhe, sind solche Manöver bereits gelungen, aber eben noch nie so niedrig und schon gar nicht von einem privaten Newcomer. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass der Ion-Satellit der italienischen Firma D-Orbit, an den gedockt werden soll, über keinerlei Greifvorrichtung verfügt.
Wir wollten absichtlich eine unpräparierte, flache Oberfläche. Wenn es hier funktioniert, dann würde es auch bei jedem anderen Satelliten funktionieren.
Das Andocken funktioniert hier mittels einer elektrostatischen Aufladung. Auf dem Satelliten OtterPup 2 sind Leiterplatten mit Bahnen aus Kupfer aufgebracht. Durch sie kann Strom fließen. Wenn Strom fließt, erzeugt er eine Anziehungskraft zwischen den elektrisch geladenen Oberflächen beider Satelliten.
Wer einen Wäschetrockner zu Hause hat, kennt das. Wir benutzen hier im Prinzip die Anziehung, die ihre Socken zusammenpappen lässt. Diese elektrostatische Aufladung wird die beiden Satelliten zusammenhalten.
Nach dem gemeinsamen Start werden sich beide Satelliten erst einmal trennen und mehrere hundert Kilometer voneinander entfernen, erklärt Matteo Bartolini, Ingenieur beim Unternehmen D-Orbit in Rom.
Die beiden werden nach dem Aussetzen nicht zusammenbleiben. Unser Ion-Satellit ist eine Plattform für verschiedene Nutzlasten. Er trägt kleinere Satelliten in seinem Bauch. Die wird er erst einmal ins All entlassen. Erst dann werden sich beide Satelliten wieder annähern.
Ist der Kontakt zwischen beiden Satelliten hergestellt, könnte künftig die eigentliche Aufgabe solch einer unbemannten Service-Mission in der Umlaufbahn beginnen.
Im Moment ist es so, dass wenn das Satellit ausfällt, oft durch den Treibstoffverbrauch begrenzt wird,
sagt der Luft- und Raumfahrtingenieur Felix Huber, Leiter des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums in Oberpfaffenhofen.
Und damit wäre es natürlich gut, wenn man das nachfüllen könnte. Ich habe dann eine fliegende Tankstelle im All und kann quasi meine Satelliten nachtanken, um die länger fliegen zu lassen. Es gibt allerdings gar keinen standardisierten Docking-Adapter, wo man das machen kann.
Deswegen der Trick mit der elektrostatischen Aufladung und Annäherung. So ist denn funktioniert.
Naja, die müssen demonstrieren, dass sie es können. Ich meine, die wollen kommerzielle Aufträge, also müssen sie auch zeigen, dass sie die Technik beherrschen.
Und falls das mit dem Auftanken nicht funktioniert, kann der eigens angereiste Otter-Satellit sein Gegenüber immer noch abschleppen und zum Verglühen in der Erdatmosphäre bringen, um so Weltraumschrott zu vermeiden.
Guido Meyer über die Mission von Starfish Space, die morgen Abend ins All startet. Die chemische Industrie entwickelt immer mehr Substanzen für immer neue Anwendungen. Und für immer mehr davon ist auch bekannt, ob sie umweltschädlich sind und wenn ja, in welchen Konzentrationen. Allerdings, bei der Überwachung in der Umwelt, da gibt es große Lücken. Das zeigt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science. Ausgewertet wurden dafür Wasseranalysen aus den gesamten USA. Volkert Wildermuth berichtet.
Es gibt viele Studien zu den konkreten Auswirkungen einzelner Substanzen auf die Lebewesen in bestimmten Flüssen. Der Umweltwissenschaftler Ralf Schulz von der Universität Kaiserslautern-Landau sucht dagegen den großen Überblick. Wie gut können wir den Einfluss von Chemikalien auf die Wasserqualität generell abschätzen?
Dafür braucht man eigentlich zwei Dinge. Man braucht einerseits eine Information, bei welcher Konzentration ist eine bestimmte Chemikalie giftig, ab wo erzeugt sie quasi biologische Effekte. Und die zweite Information ist, in welcher Konzentration kommt eine Chemikalie eigentlich in der Umwelt vor?
Bei der ersten Frage holt die Toxikologie langsam auf. Die amerikanische Umweltbehörde EPA schätzt, dass rund 300.000 Substanzen möglicherweise problematisch sind. Für gut die Hälfte gibt es inzwischen über Zellkulturversuche und Computersimulationen eine grobe Abschätzung ihrer Giftigkeit. Wie es auf der Seite der Überwachung aussieht, analysierte Ralf Schulz mit Hilfe eines umfangreichen Datensatzes aus den USA. Dort ist das Messnetz in den Flüssen und Seen besonders dicht. Insgesamt konnte er 64 Millionen Wasseranalysen aus mehreren Jahrzehnten zu knapp 2000 Chemikalien auswerten. In den 1970ern gab es vor allem bei bestimmten Metallen, Blei, Kupfer, Zink, Überschreitungen der Grenzwerte.
Und dann aber die USA Maßnahmen eingeleitet hat und diese Maßnahmen in der Tat zum Erfolg geführt haben, also die Belastungen dann wirklich runtergingen.
Um das Jahr 2000 führten eher organische Chemikalien zu Grenzwertüberschreitungen, zum Beispiel Pestizide. Wieder kam es einige Jahre später zu einem Rückgang der Alarmmeldungen, aber diesmal wohl nicht, weil die Belastung tatsächlich zurückgegangen war.
Die Chemikalien wurden nicht mehr gemessen und dann gab es auch keine Grenzwertüberschreitungen mehr.
Dazu kommt ein weiteres Problem. Einzelne Substanzen sind einerseits besonders nützlich für Landwirte, etwa Insektenvernichtungsmittel aus der Klasse der Pyrethroide. Auf der anderen Seite sind sie aber auch schon in extrem geringen Konzentrationen schädlich für Wasserinsekten und damit indirekt für Fische. Diese winzigen Mengen lassen sich nur in hochspezialisierten Laboren nachweisen, nicht aber in der Routineanalytik.
Das ist natürlich ein riesiges Problem. Da sind wir im Prinzip blind auf diesem Auge. Wir können die zwar auch messen, aber dann eben erst in Konzentrationen, wo sie garantiert schon negative Effekte haben. Aber sie haben eben auch schon in vielen Bereichen negative Effekte, wo wir sie noch gar nicht messen können.
Ob die Pyrethroide die Umwelt tatsächlich in relevantem Umfang schädigen, kann auch Ralf Schulz nicht sagen. Theoretisch ist es möglich, aber praktisch gibt es eben genau hier eine Lücke in der Überwachung. Und das wahrscheinlich nicht nur in den USA.
Gerade diese Pyrethroide, die ich genannt habe, die werden sehr flächig eingesetzt. Also sind in Europa in der Landwirtschaft auch sehr, sehr bedeutend als Gruppe von Insektiziden, auch in Asien, in Südamerika.
Nun ist es schlicht nicht möglich, 300.000 verschiedene Chemikalien in allen Gewässern und in kurzen Zeitabständen zu messen. Deshalb plädiert Ralf Schulz dafür, das System der Überwachung durch sehr gezielte Messungen besonders giftiger Substanzen zu ergänzen.
Ich glaube, man muss weniger Routinemessungen machen, einfach nur messen, um des Messens willen, sondern sich mehr überlegen, an welchen Stellen, in welchen Gebieten man konkret vielleicht welche Chemikalien messen sollte, weil dort eine erhöhte Exposition vielleicht zu erwarten ist. Und das ist oft nach Niederschlägen zum Beispiel in Gewässern der Fall oder ähnliches. Also sprich, man muss auch für bestimmte Chemikaliengruppen sehr genau schauen, nicht einfach jeden Dienstag, wenn das Wetter schön ist, messen, sondern dann messen, wenn das Wetter leider gerade schlecht ist.
Ohne neue Messstrategien wird sich nicht klären lassen, wie problematisch die vielen Chemikalien für die Umwelt tatsächlich sind.
Volkert Wildermuth über Lücken in der Überwachung von Chemikalien in der Umwelt. Wie fühlt sich Schwerelosigkeit an? Um das zu erleben, muss man nicht unbedingt ins Weltall.
Wenn man in einer Schiffsschaukel sitzt und der oberste Punkt sozusagen, da hat man auch kurzzeitig so ein Gefühl von Schwerelosigkeit und das geht dann einfach für 22 Sekunden nicht weg. Das ist einfach ein unvergleichliches Gefühl.
Das sagt Marc Tabi vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Er hat dieses Gefühl selbst erlebt, aber nicht nur für einen kurzen Moment oben auf der Schiffsschaukel, sondern in einem Parabelflieger, also in einem Flugzeug, das immer wieder auf und ab fliegt. Die Flugbahn folgt dabei einer Parabel und pro Parabelflugrunde gibt es deshalb im Flugzeug für 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Der Grund für den Parabelflug war ein Forschungsprojekt. Mit an Bord war nämlich auch ein Exoskelett. Sowas kennt man auch aus den Marvel-Filmen, wo Iron Man so ein Exoskelett trägt. Hier war es aber keins für den ganzen Körper, sondern nur für einen Arm. Was ein Exoskelettarm mit Schwerelosigkeit zu tun hat, das habe ich den Ingenieur und Projektleiter Marc Tabi gefragt.
Die Idee dahinter war, dass wir gerne in Zukunft Astronauten besser auf Missionen vorbereiten wollen würden. Der eigentliche Einsatz eines aktiven Exoskeletts erfolgte vor der Parabelflugmission. Und was wir da gemacht haben, wir haben unser Exoskelett genutzt, um Mikrogravitation zu simulieren. Das heißt, wir haben das Gewicht der Arme der Probanden und Probandinnen kompensiert, so dass sie das Gewicht nicht mehr fühlen, und haben dann eine feinmotorische Aufgabe trainiert. Das war das Treffen einer Zielscheibe auf einem Touch-Display. Und haben die Parabelflüge dann genutzt, um unsere Ergebnisse zu validieren.
Das heißt, hier unten auf der Erde haben die Probanden diesen Exoskelettarm angezogen und es fühlte sich für den Arm so an, als wäre Schwerelosigkeit durch die aktive Motorunterstützung?
Ja, genau so ist das. Ein guter Vergleich ist, was wahrscheinlich jeder Mensch schon mal gehabt hat in seinem Leben. Stellen Sie sich vor, auf dem Tisch steht eine Milchpackung und Sie gehen davon aus, dass die noch sehr voll ist, die ist aber eigentlich leer. Was dann passiert, wenn Sie hochheben wollen, Sie nehmen die viel zu hoch, weil Sie die Annahme haben, dass Sie ein Kilo hochheben, heben aber nur 100 Gramm hoch. Und ein bisschen vergleichbar ist es dann auch, wenn man das erste Mal in so einem Exoskelett sitzt, wo der Arm auf einmal nichts wiegt und probiert, dieses Touch-Display zu treffen. Man bewegt sich zu weit, man bewegt sich zu schnell, weil man einfach, ich in meinem Fall, seit 42 Jahren ziemlich genau weiß, wie viel mein Arm wiegt und den sehr präzise bewegen kann. Und wenn der auf einmal nichts mehr wiegt, hat man halt so ein Überschießen. Das Gleiche hat man dann auch in der echten Schwerelosigkeit. Natürlich merkt man, dass man ein System anhat, aber es ist schon reinweg von der Armbewegung ein ähnliches Gefühl.
Und im Parabelflug war der Exoskelettarm dann passiv, das heißt, er hat nicht mehr aktiv mitgeholfen, die Schwerkraft aufzuheben, aber das war ja auch nicht nötig, weil durch den Parabelflug die Schwerelosigkeit da war. Dann haben Sie gesagt, mussten die Probanden Aufgaben ausführen, mit dem Finger etwas treffen und die Daten haben Sie aufgenommen. Und wenn das denn so funktioniert hat, hieße das, mit solchen Exoskeletten könnte man auch auf der Erde Astronautinnen und Astronauten trainieren?
Genau, das ist die Idee. Die Auswertung steht aber noch aus. Aber dann wäre es halt so in Zukunft, dass wir eine günstige Alternative zu bestehenden Möglichkeiten hätten, Astronauten und Astronautinnen vor ersten Missionen zu trainieren. Weil heutzutage kann man entweder Parabelflüge machen, da hat man pro Parabel 22 Sekunden Schwerelosigkeit, oder es gibt die Möglichkeit, mit dem Raumanzug in so große Wasserbecken zu gehen. Man floatet sozusagen im Wasser, merkt seine Körperschwere nicht, aber muss mit den Armen und Beinen die ganze Zeit das Wasser verdrängen, also gegen das Wasser arbeiten. Das heißt, es fühlt sich auch nicht schwerelos an. Und das ist natürlich beides mit sehr großem Aufwand verbunden. Also man kann sich vorstellen, so ein Parabelflug ist nicht günstig. Allein der Unterhalt von so einem Flugzeug und so ein riesiges Wasserbecken ist auch teuer. Und wenn man so ein Exoskelett dafür nutzen könnte, könnte man mehrere Stunden am Stück für aktuell die obere Extremität trainieren. Wir haben auch Bestrebungen, Systeme für die Beine zu bauen und sind in unserer Forschung sicherlich noch nicht am Ende, aber zumindest für die Arme könnte man auch relativ zeitnah Lösungen finden, um ja ein zusätzliches Training für Astronauten und Astronautinnen zu schaffen.
Sagt Senior Engineer und Projektleiter Marc Tabi. Wir haben darüber gesprochen, wie auf der Erde Schwerelosigkeit simuliert werden kann. Und jetzt gibt's hier die aktuellen Meldungen des Tages aus der Forschung, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Virtuelle Realität kann Menschen nach einem Schlaganfall helfen. Digitale 3D-Welten machen es Schlaganfallpatienten offenbar leichter, bei der Reha mitzuarbeiten. Denn nach einem Schlaganfall müssen Betroffene häufig Wochen bis Monate lang üben, um zum Beispiel ihren Arm wieder bewegen zu können. Forschende haben nun mehr als 190 Einzelstudien ausgewertet, die den Einsatz von virtueller Realität in der Schlaganfallrehabilitation untersucht haben. Die Übersichtsarbeit für das gemeinnützige Cochrane-Netzwerk zeigt, um gelähmte Arme wieder funktionsfähig zu machen, scheint es hilfreich zu sein, wenn Reha-Kliniken auch VR-Anwendungen mit in ihr Therapiekonzept einbeziehen.
Eine giftige Qualle entpuppt sich als vielfältiger als gedacht.
Die portugiesische Galeere ist ein quallenartiges Tier, das weltweit durch die Ozeane treibt. Aber offenbar handelt es sich dabei um verschiedene Arten, obwohl sich die Tiere mit ihren toxischen Nesseln ähneln. Das zeigt eine Genomanalyse von mehr als 150 portugiesischen Galeeren. Ein internationales Forschungsteam hat dafür Proben von Tieren aus verschiedenen Weltmeeren zusammengetragen, von der australischen Ostküste über den Pazifik bis zum Mittelmeer. Insgesamt scheinen 4 verschiedene Arten zu existieren, schreiben die Wissenschaftler im Journal Current Biology. Besonders faszinierend, vor der Küste Australiens existieren mehrere dieser Arten nebeneinander. Weil das Gift der Quallen bei Menschen, die sie berühren, starke Schmerzreaktionen auslöst, werden weltweit regelmäßig Strände gesperrt, wenn sie auftauchen.
Die Plastiktütengesetze in den USA scheinen zu wirken.
Um den Eintrag von Plastiktüten in Flüsse, Seen und das Meer zu verringern, haben einige US-Bundesstaaten Regulierungen für Plastikmüll eingeführt. In manchen Teilen der USA gelten aber auch nur in einzelnen Kreisen oder Städten Verbote. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Gewässerschutz haben 2 US-amerikanische Forscherinnen jetzt mit Hilfe von Daten einer speziellen App untersucht. Die App wird von Freiwilligen genutzt, die damit dokumentieren, wie viel Plastikmüll sie an der Küste und den Ufern von Flüssen und Seen aufgesammelt haben. Im Journal Science schreiben die Forscherinnen, in Regionen, in denen es Anti-Plastik-Gesetze gibt, ist die gesammelte Menge an Plastiktüten um bis zu 47% gesunken.
An den Polen werden die Ozeane immer grüner.
Am Äquator wird das Wasser hingegen immer blauer, wie eine Studie im Fachmagazin Science zeigt. Die Autoren haben eine Reihe Satellitenbilder der Meeresoberfläche aus den vergangenen 2 Jahrzehnten ausgewertet. Die unterschiedlichen Farbtöne hängen mit der Menge Phytoplankton zusammen, die in den Ozeanen schwimmt. Phytoplankton enthält den grünen Farbstoff Chlorophyll. Es steht am Beginn der Nahrungskette vieler Meereslebewesen. Daher könnte es vor allem für Fische in tropischen und subtropischen Gewässern problematisch sein, dass die Ozeane dort immer blauer werden.
Vögel essen gerne Saures.
Ganz im Gegensatz zu den meisten Säugetieren. Eine Schlüsselrolle dafür scheint der Säurerezeptor der Vögel zu spielen. In der Fachzeitschrift Science zeigen Wissenschaftler, dass dieser Rezeptor gehemmt wird, wenn Vögel etwas stark Saures essen. Sie nehmen dann die Säure schwächer wahr und tolerieren sie besser. Als das internationale Forschungsteam den Rezeptor aus den Vögeln gentechnisch in Mäuse übertrug, reagierten auch die Mäuse toleranter auf saure Nahrung. Dass Vögel auch sehr saure Beeren problemlos essen können, könnte ihnen im Lauf der Evolution geholfen haben, sich an viele verschiedene Lebensräume anzupassen. Singvögel haben im Vergleich zu anderen Vogelarten eine besonders hohe Säuretoleranz, wie weitere Analysen des Forschungsteams zeigen.
Sternzeit 20. Juni. Der längste Tag des Jahres. Morgen früh um 4.42 Uhr erreicht die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel der Erde. Dies markiert astronomisch den Sommeranfang. Wir erleben jetzt die längsten Tage und kürzesten Nächte. Wie lange es derzeit hell ist, wird besonders deutlich, wenn man auch die Phase der bürgerlichen Dämmerung berücksichtigt. In der steht die Sonne weniger als 6 Grad unter dem Horizont. Am dämmerungshellen Himmel sind noch keine Sterne zu sehen. Auf den ersten Blick ist es dann schon oder noch hell. An der dänischen Grenze dauert der helle Tag so 19,5 Stunden. Die dunkle Nacht mit Sternen am Himmel bringt es auf gerade einmal 4,5 Stunden. Nicht ganz so extrem ist die Lage am Bodensee. Dort kommt die dunkle Nacht immerhin auf 6,5 Stunden. Wir haben jetzt so lange Tage, weil die Drehachse der Erde nicht senkrecht auf der Erdbahn steht, sondern um 23 Grad geneigt ist. Die Nordhalbkugel weist jetzt direkt auf die Sonne. Daher steht für uns die Sonne hoch am Himmel. In Australien und im Süden Afrikas und Amerikas beginnt morgen der Winter, denn die Südhalbkugel zeigt am weitesten von der Sonne weg. Von morgen an wendet die Erde die Nordhalbkugel allmählich wieder von der Sonne ab. Ganz langsam werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger. Zum Herbstanfang, am 22. September, steht die Sonne überall auf der Erde gleich lang über dem Horizont, 12 Stunden. Doch bis dahin dauert es noch 3 Monate. Zunächst bleiben unsere Tage himmlisch lang und die Nächte kurz.
Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bötteker. Einen schönen Tag noch.
Die Kosmologen schwärmen von der Urknalltheorie. Naja, da hakt's aber an vielen Ecken. Da gibt es immer mehr Widersprüche.
Mr. Sternzeit. Unser Sternzeitautor Dirk Lorenzen erklärt, was im All so los ist. Der Deutschlandfunk Weltraum-Newsletter.
Es gibt ein bisschen mehr Möglichkeit, wirklich in die Tiefe zu gehen und ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu gucken.
Ein Newsletter für alle, die ihren Horizont erweitern möchten.
Man braucht da keinerlei Vorkenntnisse. Man muss sich neugierig auf neue Geschichten einlassen wollen. Dann ist man perfekt bedient mit dem Newsletter.
Mr. Sternzeit. Der Deutschlandfunk Weltraum-Newsletter. Alle 14 Tage in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren. Auf deutschlandfunk.de/newsletter.